Wir haben heute Pfingsten. Und am Pfingsten, da kam der Heilige Geist. Was hat es mit diesem Heiligen Geist auf sich? Er kommt häufig in der Bibel vor, schon in den ersten Versen, da heißt es, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebt. Und auch im Leben des Volkes Israel kommt er immer wieder vor. Und ich möchte heute mit euch zusammen einen Text anschauen, der steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, ab Vers 13. Um einfach zu sehen, was hat der Heilige Geist im Leben von Jesus und was hat der Heilige Geist in unserem Leben für Auswirkungen? Was kann er für Auswirkungen haben? Und manchmal sind diese Auswirkungen ganz anders, als man sie sich vorstellt. Was passiert, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt? Da können Dinge passieren. Und die häufigste Antwort, die ich höre, wenn ich frage, ja, welches Thema verbindet ihr mit dem Heiligen Geist? Das wären wahrscheinlich Geistesgaben. Das ist das Erste, was passiert. Da geht es um den Heiligen Geist. Heute möchte ich euch aber einen Text anschauen, in dem geht es um den Heiligen Geist. Es geht um Jesus. Aber dort wirkt der Heilige Geist ganz anders, als man es sich erwartet. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ Johannes es Jesus geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm. Jesus steht am Beginn seines Dienstes. Und wir stehen am Übergang vom Dienst des Johannes des Täufers zum Dienst von Jesus Christus. Da kommt Jesus zu ihm. Und wahrscheinlich ist es so, dass Johannes Jesus durchaus gekannt hat, weil die Mütter haben sich ja gekannt, die waren sogar ein Stück weit miteinander verwandt. Da kommt Jesus zu ihm und andere Bibelstellen machen klar, dass plötzlich Gott ihm klar macht, das ist der Messias Gottes, der die Welt erlösen wird. Das ist schon ein bisschen speziell, wenn man plötzlich hört, dein Cousin ist der Erlöser der Welt. Oder vielleicht dein Bruder ist der Erlöser der Welt. Ich habe keine Geschwister, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man sagen würde, dein Cousin ist der Erlöser der Welt, dass ich zuerst einmal Bedenken hätte, wirklich mein Cousin ausgerechnet. Aber Johannes wehrt sich nicht dagegen. Zu der Zeit kommt Jesus aus Galiläa zu Johannes den Täufer an den Jordan. Und er sagt zu ihm, ich möchte von dir getauft werden. Und Johannes der Täufer ist absolut schockiert, weil er weiß, dass er ist der Erlöser der Welt. Und er sagt, eigentlich hätte ich doch nötig, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Weil die Taufe war etwas damals, das war schon für Johannes der Täufer, etwas Skandalöses es zu tun. Weil Johannes der Täufer, er taufte Juden. Und das war absolut skandalös. Weil damit hat Johannes eine Aussage gemacht. Wenn du Gott im Reinen sein willst, dann lass dich taufen, auch dann, wenn du ein Jude bist. Es reicht nicht, dass du als Mensch von Abraham abstammst, sondern du musst persönlich dich Gott zuwenden und ihm deine Sünden bekennen, unabhängig davon, ob du ins Volk Gottes hineingetauft wurdest, hineingeboren wurdest. Das ist etwas ganz Spezielles, weil damals wurde die Taufe schon praktiziert und sogar recht häufig, aber nur Nichtjuden, die zum Volk Israel dazugehören wollten, hat man getauft und man hat ihnen gesagt, damit sind deine Sünden abgewaschen. Und jetzt kam Johannes der Täufer und sagt, aber auch du, der du ein Jude bist, bist in Sünden geboren. Genauso wie die Heiden, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und das ist heute immer noch gleich so, dass Menschen, die sagen, ja, ich muss mich Gott doch nicht zuwenden. Ich bin ein guter Mensch, ich zahle meine Steuern immer rechtzeitig, ich halte mich doch eigentlich an die 10 Gebote, ich bin in einem christlichen Land aufgewachsen und gehe an Ostern und an Weihnachten in den Gottesdienst. Also, das habe ich nicht nötig. Also der im Gefängnis hat das nötig, aber ich doch nicht. Und Johannes kam mit dieser schockierenden Botschaft. Nein, jeder soll sich Gott persönlich zuwenden, ihm seine Sünden persönlich bekennen und anerkennen, dass er vor Gott ein Sünder ist und auf den Messias warten. Und jetzt realisiert Johannes, dieser Jesus, das ist der Erlöser der Welt, das ist der Gesalbte Gottes. Und darum sagt er ihm, bitte, bitte, ich möchte nicht von dich taufen, sondern taufe du mich. Also ich möchte Vergebung von dir. Mach das nicht. Aber Jesus sagt ihm dann, lass es jetzt geschehen. Und er sagt ihm auch, wieso, dass er getauft werden will. Er sagt, denn so gebührt es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Natürlich hat Johannes recht, dass Jesus keine Sünden zu bekennen hatte. Aber was Jesus hier macht, ist, er bekennt stellvertretend für die ganze Menschheit die Sünde der ganzen Menschheit an Gott. Er erfüllt alle Gerechtigkeit. All das, wo wir ungerecht gelebt haben, das hat er in seinem Leben erfüllt. Niemand kann je sagen, Jesus hat eine Sünde begangen, zum einen, aber zum anderen ist es so, dass er wirklich immer so gelebt hat, wie Gott es wollte und keine Gelegenheit ausgelassen hat, den Willen Gottes zu erfüllen. Und er sieht einfach, jetzt in dieser Zeit ist es der Wille Gottes, dass die Menschen sich taufen lassen. Das mag früher nicht so gewesen sein, aber ich will das auch tun. So gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da sagt Johannes, gut, ich lasse mich von dir taufen. Ich taufe dich wirklich. Auch wenn ich es umgekehrt nötig hätte, aber ich mache das. Jesus wird untergetaucht im Jordan und dann kommt er wieder hinauf. Und als Jesus hinaufkommt, da tut sich der Himmel auf und der Geist Gottes kommt herab wie eine Taube. wohlgesagt nicht als Taube. Also manchmal sieht man ja Kunstbilder, da kommt der Heilige Geist als Taube, sondern er kommt wie eine Taube herab, langsam schwebend. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, du bist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Das ist eine Bestätigung von Gott noch einmal für alle, die da waren. Wer ist Jesus? Die Aussage, du bist mein lieber Sohn, das ist ein Zitat aus Psalm 2, Vers 7. Das ist ein Psalm von David, der den Messias, den Erlöser der Welt, vorhergesagt hat, der die ganze Welt einmal beherrschen wird. Als Gott sagt, und dieser Jesus, das ist der, von dem David geredet hat. Und dann die zweite Hälfte, an dem ich Wohlgefallen habe. Das ist ein Zitat aus Jesaja 42, Verse 1 und 2, wo es heißt, und dies ist mein Knecht, den ich halte und an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Was macht Jesus? Er erfüllt damit die Prophezeiung des Alten Testamentes und Gott bestätigt öffentlich, das ist der, auf den ihr gewartet habt. Und das Volk Israel war damals in einer enorm großen Erwartungshaltung. Der jüdische Historiker Josephus beschreibt, dass es zur Zeit von Jesus ungefähr 30 Gruppierungen gab, die auf den Erlöser der Welt gewartet hatten. 30 Gruppierungen. Also das war ein absolutes Tagesthema. Jetzt kommt er dann gleich. Jetzt kommt der Erlöser Israels. Jetzt kommt der Erlöser der Welt. Und Gott bestätigt jetzt öffentlich, das ist er. Und zwar ganz interessant. Gott redet hier wirklich laut und hörbar. Und manchmal hätten wir das vielleicht auch gerne so, dass Gott laut und hörbar mit uns redet. Ich kenne zwei Personen, die das tatsächlich erlebt haben und von denen ich glaube, das ist tatsächlich so passiert. Das nehme ich denen ab. Aber es ist ganz interessant. Wenn Gott hier laut redet, was macht er? Er zitiert die Bibel. Also wenn du wissen willst, wie Gott redet und Gott direkt zu dir redet, lies deine Bibel. Und du wirst erfahren, wie Gott zu dir redet. Denn selbst wenn Gott laut redet, macht er nichts anderes, als die Bibel zu zitieren. Er wendet sie einfach jetzt auf die Situation an. Er sagt, das ist mein Sohn. Das ist der Nachkomme von David. Und als Bestätigung bekommt er hier den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der von Anfang an über dem Wasser geschwebt ist, der Heilige Geist, der wirklich die Menschen mit Gott verbindet. Der Heilige Geist, der neben Jesus die dritte Person in Gott ist. Aber es ist ganz wichtig, Jesus bekommt hier den Heiligen Geist nicht als Gottes Sohn in dem Sinn, dass er von Ewigkeit her Sohn Gottes war, sondern dass er der König von Israel ist, dass er der Nachkomme von David ist. Als der Prophet Samuel zu David kam, in 1. Samuel 16, da hat Samuel David gesalbt. Und dann kam der Geist Gottes auf ihn. Genauso wie er hier auf Jesus kam. Und es heißt, und er blieb auch auf ihm. Jesus ist der Nachkomme Davids, der Sohn Gottes. Er bekommt hier als Mensch und nicht als Gott den Heiligen Geist. Er ist der Stellvertreter der Menschheit. Er ist der Neuanfang Gottes mit dieser Menschheit. Darum sagt er, und so gebührt es mir, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Weil häufig sogar in der Bibel, aber noch viel mehr in unserer Erwartungshaltung, wenn der Heilige Geist kommt, dann erwarten wir zuerst einmal, dass etwas Spektakuläres geschieht. Dass Menschen geheilt werden. Vielleicht, dass auch Dämonen ausgetrieben werden, dass man in anderen Sprachen reden kann, dass sonstige Geistesgaben auftreten, dass man die Zukunft vorhersagen kann. All diese spektakulären Dinge. Und es passiert etwas ganz anderes. Da kommt dieser trockene Satz von Matthäus, da wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Also, so stellt man es sich dann schon nicht vor. Jetzt kommt der Heilige Geist und er führt Jesus in die Wüste. Und vielleicht geht es auch dir so. Du möchtest zu Gott kommen. Du möchtest Erlebnisse mit Gott machen, die gewaltig sind. Du siehst vielleicht im Leben von anderen Menschen. Du bittest um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt. Und das Erste, was passiert, ist, der Heilige Geist, er führt mich in die Wüste. Ich habe plötzlich Probleme in meinem Leben, die ich vorher nicht hatte. Ich habe plötzlich emotionale Schwierigkeiten vielleicht. Oder ich habe Probleme am Arbeitsplatz. Vielleicht verliere ich sogar die Arbeitsstelle. Und dann fragt man sich doch schon, Gott, was machst du hier? Was machst du hier? Kannst du das nicht? Ich hätte doch das ganz anders erwartet. Ich hätte doch jetzt gewaltige Erlebnisse mit dir erwartet. Und hier kommt es ganz anders. Ein unerwartetes Wirken Gottes über den Heiligen Geist. Jesus wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und das zeigt uns eines. Jesus wird hier in die Wüste geführt als der, von dem Gott sagt, ich liebe dich und an dir habe ich Wohlgefallen. Und wenn du irgendwo in deinem Leben stehst und sagst, ich mache gerade eine Wüstenerfahrung, ich spüre Gott weniger als sonst, oder ich habe Probleme in meinem Leben, ich habe Probleme in meiner Familie, ich habe Probleme mit meiner Gesundheit. Stimmt mit mir etwas nicht? Hat Gott mein Leben nicht im Griff? Oder was ist plötzlich mit mir los? Dann schau hier auf Jesus. Er bekommt den Heiligen Geist und hat die Zusage, nein, du gefällst Gott. Und der Heilige Geist kommt und er führt ihn in die Wüste. Und das ist eben auch ein Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns manchmal in die Wüste führt. Und das heißt nicht, dass Gott uns nicht liebt und das heißt nicht, dass Gott nicht gefällt, was wir tun. Natürlich, das könnte sein, aber hier bei Jesus ist es überhaupt nicht der Fall. Das heißt, unsere Schwierigkeiten haben manchmal damit, viel mehr damit zu tun, dass Gott uns liebt und dass wir ihm gefallen, als dass wir ihm nicht gefallen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Er macht eine Wüstenerfahrung. Und es heißt noch viel mehr, er wurde in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Also es ist genau das, was wir im Vater unser beten, das nicht geschehen soll. Weil es heißt ja, und führe uns nicht in Versuchung, also sicher auch nicht in die Wüste, sondern erlöse uns von dem Bösen, dem Teufel. Also genau das passiert. Und Jesus sagt uns wahrscheinlich, wir sollen so beten, weil er selber erlebt hat, wie das ist. Darum sollen wir Gott beten, das soll möglichst wenig passieren. Aber was passiert hier in dieser Bibelstelle? Zwei Dinge. Jesus, er ist der, der auftritt und etwas tut, wo zwei vor ihm bereits sicher versagt haben. Mögt ihr euch noch erinnern, wer war der Erste, der vom Teufel versucht wurde? Das war Adam. Das war Eva. Das heißt, das Erste, nachdem Jesus auftritt, ist, er kommt in dieselbe Situation wie Adam und Eva hinein. Und noch die Versuchung ist recht ähnlich, weil es geht in beiden Fällen um Essen. Und da sagt Jesus etwas ganz anderes, als Adam gesagt hat oder Eva. Ja, er sagt nicht, ja, hör mal, ja, das ist schon ein schöner Baum, ich probiere mal. Und der Teufel sagt ihm, du kannst doch das wirklich machen. Verwandle diese Steine in Brot. Jesus, ich traue dir das zu. Du kannst das. Ich glaube an dich. Und Jesus sagt, Teufel, nein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Brot, was aus Gottes Mund kommt. Und das zeigt auch, wieso passiert das überhaupt hier mit Jesus. Jesus, er beginnt eine neue Menschheit. Er ist derjenige, der an Adams Stelle tritt. Und dort, wo Adam hätte der Versuchung widerstehen sollen, da stellt Jesus in derselben oder in einer sehr ähnlichen Versuchung und er sagt nein. Gott beginnt eine neue Geschichte mit der Menschheit. Darum sagt der Apostel Paulus auch, Jesus ist der zweite Adam. Das sagt hier Paulus nicht von sich aus, sondern einfach, weil er diese Geschichte von Jesus kennt und verstanden hat, was hier passiert. Gott macht einen Neuanfang mit der Menschheit in Jesus Christus. Er hat einmal gesehen, die Menschheit schafft es nicht. Alles, was von Adam an war, das funktioniert einfach nicht, weil mit Adam ging es schon schief. Darum gibt es einen neuen Anfang Gottes mit der Menschheit. Gott führt Jesus in die Versuchung, damit er dort gerecht ist, wo Adam ungerecht ist, war. Damit er dort Gott gehorcht, wo Adam ungehorsam war. Und damit er dort dem Teufel die Meinung sagt, wo Adam auf ihn gehört hat. Gott macht einen Neuanfang mit der Menschheit in Jesus Christus. Und darum führt ihn der Heilige Geist in die Wüste. Und wenn du einmal in die Wüstenerfahrung kommst und wenn du in die Versuchung kommst, dann hat das konkret einen Sinn, dass Gott mit dir genauso wieder einen Neuanfang macht und Gott dich wieder in die Situation stellt, in die er Adam gestellt hat. Und er sagt dir ganz persönlich, es ist egal, was Adam getan hat, durch Christus hast du einen Neuanfang und du kannst in der Versuchung widerstehen. Gottes Geist ist in dir, so wie er auf Christus war, und du kannst aus der Kraft Gottes und nicht aus dir heraus Gott gehorsam sein und in dieser Situation Nein sagen. Wenn du vor die Wahl gestellt wirst, Gottes Gebote zu befolgen oder nicht zu befolgen, auch wenn es scheinbar lukrativ ist, dann sagt Gott dir und du hast wieder die freie Entscheidung. Du bist nicht an das gebunden, was Adam getan hat. Du bist nicht an die Sünden deiner Vorfahren gebunden, sondern du kannst den Versucher überwinden. Und die Frage stellt sich ja, wie kann man den Versucher überwinden, indem er der Versuchung widersteht. Jesus soll hier den Teufel überwinden und genauso wie Adam ihn hätte überwinden sollen. Man fragt sich ja schon, ja, was hat denn das mit dieser Baumgeschichte am Anfang der Bibel überhaupt zu tun? Da kommt plötzlich eine Schlange. Ja, hätte Adam Handlungsanweisungen gehabt für die? Also es kommt eine Schlange und Gott hat der Menschheit von Anfang an gesagt, ihr sollt über die Schlange herrschen. Also nicht mit der Schlange diskutieren und auf sie hören, sondern über sie herrschen. Und weil Adam das nicht getan hat, sagt Gott zu Adam und Eva, eines Tages, da wird einer kommen, einer euer Nachkommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Also das, was ihr hätte tun sollen, das wird er machen. Aber es macht auch klar, Adam hätte das eigentlich tun sollen. Also was hätte man tun sollen mit der Schlange im Paradies, als sie gekommen ist? Ihr eins auf den Kopf geben, nicht auf sie hören. Und wie macht man das? Indem man einfach sagt, nein, ich mache das nicht. Und das hat dann wirklich die Wirkung, dass dieses Wesen überwunden worden ist. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Darum wird Jesus selbst nur in diese Lage geführt, nachdem er den Heiligen Geist bekommen hat. Weil von uns aus selber können wir Gott gar nicht gehorsam sein. Und das Jesus sieht hier, letztlich kann ich nur Erfüllung in meinem Leben bekommen, wenn ich Gott in meinem Leben habe. Ich bekomme es von Gottes Wort. Es gibt eine ganz erschreckliche Statistik, dass die Schweiz, obwohl sie eines der reichsten Länder der Welt ist, auch eine der höchsten Selbstmordraten hat. Und da fragt man sich, wieso ist das so? als sicher zeigt es eins, es ist eben nicht nur das, wo Brot ist, das man auf dem Tisch hat, damit es einem gut geht, dass der Mensch noch viel tiefer gehende Bedürfnisse hat. Und dazu zählt eben auch Gott. Ich brauche Gott, um in meinem Leben Erfüllung zu haben. Und das sagt Jesus hier dem Teufel. Ich brauche letztlich Gott in meinem Leben und nicht einfach nur Brot. Da kann ich auch mal auf Brot verzichten. Das ist viel wichtiger, dass ich Gott gehorsam bin, jetzt in dieser Situation. Und da führt ihn der Teufel in die heilige Stadt, nach Jerusalem, stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt, bist du Gottes Sohn, so stürze dich hinab, denn Gott wird dich auffangen. Und er bringt sogar noch ein Bibelzitat. Schau mal, wenn du das, es steht sogar in der Bibel, Gott sorgt doch für dich, Gott wird dich beschützen. Also probier es doch auch einmal aus. Gott wird dich behüten. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, die Jesus hier macht. Gott wird dich sowieso behüten. Und das gibt es ganz ähnlich auch heute noch. Das erste Mal mehr die Versuchung des Fleisches. Iss, trink, tu etwas, was Gott nicht gefällt. Aber das zweite, was hier passiert, ist, der Heilige Geist führt Jesus in eine fromme Versuchung hinein. Und will ihm zeigen, auch in der frommen Versuchung zu bestehen. Jesus hat dort bestanden, wo Adam nicht bestanden hat. Und jetzt kam die nächste Versuchung. Und vielleicht geht es auch uns so, dass wir der Versuchung Adams widerstehen können. Und dann denken wir, jetzt bin ich fromm und jetzt kommt aber die fromme Versuchung. Und die fromme Versuchung ist zu denken, egal was ich als Gläubiger mache, ich halte ja Gottes Gebote, mir kann nichts passieren. Eine fromme Versuchung hier, die Jesus gestellt wird, ist, stürz dich hinab, du wirst sowieso von Gott aufgefangen werden. Das kann ähnlich sein, ich habe das schon mal im Fernsehen gesehen, dass es in den USA Prediger gibt, die sagen, es steht geschrieben in der Bibel, Schlangen werden sich hochheben und es wird ihnen nicht schaden. Also die haben dann im Gottesdienst eine Kobra oder so, also kein Witz, und nehmen die Kobra raus und sagen, in der Bibel steht geschrieben, Schlangen werden sich hochheben und es wird ihnen nicht schaden. Es sind also schon welche gestorben. Und wieso? Sie wollten doch das Wort Gottes beweisen. Aber hier sagt Jesus, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht auf die Probe stellen, ob das tat und dich unnötig in eine Gefahr begeben. Also zum Beispiel, ich musste schon Gläubige versuchen, dazu überzeugen und habe es dann sogar geschafft in den meisten Fällen. Wenn du jetzt krank bist, geh zum Arzt. Weil die saßen da vor mir, mir geht's nicht gut und ich bete und es geht mir nicht besser. Und dann frage ich, warst du schon einmal beim Arzt? Nein, ich bete ja, Gott hat gesagt, dass er meine Gebete erhört. Ja schon, aber Gott kann dir auch durch den Arzt helfen. Und da habe ich auch schon Gläubige erlebt, die mir gesagt haben, also ich bin Gott gehorsam und der Coronavirus, da kann mir nichts. Also ich habe Gläubige erlebt, die krank geworden sind. Und mit dem Glauben hat wirklich also alles gestimmt. Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Also nicht denken, mir kann nichts passieren. Und Israel hat das mehrfach in seinem Leben und in seiner Biografie gemacht, indem sie gesagt haben, hier ist der Tempel Gottes in Jerusalem, die Babylonier können den nie einnehmen. Und haben Gott versucht und gesagt, also das ist dein Tempel, die Babylonier werden den nie einnehmen können, du musst den schützen. Und Gott hat gesagt, da mache ich nicht mit. Und genauso kann es in unserem Leben auch sein. Und darum widersteht Jesus hier dieser frommen Versuchung und sagt Nein zu ihr. Und die fromme Versuchung, die ist genauso real wie die Versuchung des Fleisches. Und zuletzt kommt eine Versuchung an Einfluss. Der Teufel sagt Jesus, du, ich stelle dich hier auf einen hohen Berg, ich zeige dir alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Dies alles werde ich dir geben, wenn du nur mich anbetest. Das Interessante ist, dass kurz vorher Gott schon Jesus versprochen hat, dass er die Welt beherrschen wird. Und jetzt kommt der Teufel und sagt, ich verspreche dir das auch, nur ein bisschen früher. Und das ist eine Versuchung an Einfluss. Weil damals die Erwartung war wirklich genau die, die diese Versuchung darstellt. Der Messias kommt und beherrscht die Welt jetzt gleich sofort. Er bringt alles wieder in Ordnung und das passiert dann auch. Und Jesus widersteht hier dieser Versuchung, sogar der Erwartungshaltung der Leute damals und sagt, nein, nicht gleich sofort. Ich bin jetzt nicht zuerst einmal als Herrscher da, sondern ich bin als neuer Mensch da. In mir findet die Menschheit einen neuen Anfang. Ich widerstehe dieser Versuchung. Und diese Versuchung ist so alt wie die Menschheit. Beim ersten, wo das ausdrücklich steht, das war Lamech. Da heißt, wenn der mir etwas tut, ich zahle ihm das 77 Mal zurück. Der muss Macht gehabt haben. Und der erste nach der Sintflut, der am Nachgewand, von dem heißt es, der war Nimrod. Der war ein gewaltiger Jäger und hat ganz viele Städte wie Babylon gebaut. Und von da an haben die Menschen Reiche gebaut und es ging um Macht, es ging um Einfluss und es ging um Herrschaft. Und leider ist man auch als Frommer von dem gar nicht gefeit. Darum, das ist eigentlich auch wieder eine fromme Versuchung, weil man dann sagt, hör mal, ich gebe dir Macht und Einfluss, nimm das jetzt an und dann kannst du etwas in dieser Welt bewegen. Das ist an und für sich nicht schlecht. Macht ist nicht schlecht, Einfluss ist nicht schlecht, aber sich vom Teufel anzunehmen ist also schon schlecht. Wenn es bedeutet, dass man nicht mehr Gottes Geboten gehorsam sein kann, um diesen Einfluss auszuüben, dann führt es letztlich auf einen Holzweg. Das ist auch etwas, was in der Wüste passieren kann, wenn man denkt, wäre es nicht besser, wenn ich letztlich doch den Weg Gottes verlasse, um Einfluss in dieser Welt zu gewinnen, vielleicht sogar um den Menschen zu helfen. Und dann sagt Jesus aber hier, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Es geht darum, anerkenne, Jesus allein ist der Herr. Und das ist heute genauso die große Versuchung, zu sagen, Jesus allein ist Herr. Jesus ist Herr zu sagen, ist nicht so problematisch. Aber Jesus allein ist Herr zu sagen, das ist das, dass das problematisch ist. Zu sagen, Jesus ist die Wahrheit für mich, da bekommt ihr mit niemandem Probleme. Zu sagen, Jesus ist die Wahrheit auch für dich, da bekommt man Probleme. Und Jesus sagt darum, nein, und ich halte daran fest, ich diene Gott allein. Und als er das vollendet hat, da heißt, passiert etwas ganz Erstaunliches. Er hat in Kraft des Heiligen Geistes widerstanden, da heißt, und es kamen Engel und sie dienten ihm. Was hat es damit auf sich? Jesus hat die Versuchung bestanden, in der Adam war. Jesus hat die Versuchung bestanden, in der Israel war. Und jetzt kommt es so, dass der Engel ihm dient. Es hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Es steht nicht aus Versehen da. Weil als Adam in der Versuchung war und gefallen ist, da standen nachher plötzlich die Engel mit dem Schwert vor dem Paradies und haben der Menschheit nicht mehr gedient, sondern ihr sogar den Zugang versperrt. Und weil Jesus hier in der Versuchung bestanden hat, hat er das aufgehoben, was Adam letztlich falsch gemacht hat und die Konsequenzen von dem. Nämlich, dass ein persönlicher Zugang ins Paradies, ins ewige Leben und zu Gott wieder möglich ist. Und darum dienen ihm nun die Engel. Und der Hebräerbrief sagt jetzt auch, sie sind dienstbare Geister ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erlangen sollen und nicht mehr den Zugang zum ewigen Leben versperren sollen. Jesus, er hat hier bestanden. aber er hat nicht bestanden in seiner eigenen Kraft als Mensch, noch nicht mal Jesus, weil er war ganz Mensch, sondern er hat in der Kraft des Heiligen Geistes bestanden. Und wenn du dir die Frage stellst, ja, aber ich bin nicht Jesus, wie kann ich hier bestehen in einer Versuchung? Dann einfach mal damit, fang mit dem Heiligen Geist an. Der Heilige Geist kommt über dich und auf dich, wenn du zu Gott kommst. Und Gott sagt dir, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Und auch wenn du dann erlebst, dass Gott dich zeitweise in deinem Leben in die Wüste führt und Gott zeitweise dich der Versuchung aussetzt, dann hast du den Heiligen Geist Gottes. Und du weißt, es ist gar nicht so ungewöhnlich, was passiert, sondern sogar bei Jesus ist es so passiert. Und du hast von Gott die Kraft, so zu leben, wie es ihm gefällt und ihm gehorsam zu sein. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, Herr, gib du mir, was du befiehlst, und dann befiehl du mir, was du willst. Einfach weil er erkannt hat, egal was Gott von mir will, ich muss von Gott zuerst befähigt werden, das überhaupt zu tun. Und Jesus hat das zu unseren Gunsten zuerst erfüllt. Und dieser Jesus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und darum können wir sagen, Herr, und jetzt sei du gehorsam in meinem Leben Gott gegenüber, so wie du in deinem Leben gehorsam warst. Und dann werden wir erleben, wir können in der Versuchung bestehen. Der Heilige Geist hat ungewöhnliche Wirkung. Er führt uns in die Wüste, aber er gibt uns auch die Kraft, in dieser Wüste zu bestehen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass du uns vorangegangen bist und dass du gezeigt hast, dass Gott in dir einen neuen Anfang mit der Menschheit gemacht hat. Und gerade diese ungewöhnliche Wirkung des Heiligen Geistes, dass er in die Wüste und in die Versuchung führt, zeigt uns, dass wenn wir das erleben, das ist nicht ungewöhnlich, sondern es ist normal. Und es gehört zu deinem Plan mit unserem Leben. Und du kommst damit ans Ziel. Und du gibst uns die Kraft, in diesem Leben zu bestehen, durch den Heiligen Geist. Amen.